ARD. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wichers.
Heute geht's um starke Gefühle bei uns in der Lösung. Endlich geht's mal um Gefühle. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Lösungsfolge in der ARD-Audiothek oder worüber ihr die Lösung auch hört. Mit Verhaltenstherapeutin Marin Wichers. Du bist hochmotiviert, oder?
Ja, bin ich wirklich. Hallo. Und du bist es auch, Phoebe.
Ja, mega.
Also Journalistin und Moderatorin Verena Fiebiger.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Und ihr seid hoffentlich auch hochmotiviert. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lernen heute Lottes Angst kennen. Das ist ein ganz starkes Gefühl, das für sie immer dann aufkam, wenn einer ihrer Söhne zu klettern angefangen hat. Ja, und starke Gefühle, das kennen vielleicht Menschen von euch, die Kinder haben. Die kommen oft erst wirklich im Kontakt mit den eigenen Kindern raus. Es gibt Eltern, die bestimmte Gefühle zum ersten Mal spüren, wenn sie mit ihren Kindern zu tun haben. So, als ob sie davor nie Angst gehabt hätten oder als ob sie nie wütend waren. Und natürlich, diese Folge ist nicht nur für Eltern, gell? Sondern unabhängig davon, ob ihr Kinder habt oder nicht, habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, woher kommen meine starken Gefühle in bestimmten Situationen, die bei anderen Leuten da halt einfach nicht auftreten.
Ja, genau. Wir schauen uns das heute mal am Beispiel der Angst an und versuchen in der Folge mal zu klären, wie wir für uns mehr Sicherheit in der Frage bekommen können, wann ein Gefühl für uns zu stark ist, woher so starke Gefühle auch kommen können. Dafür werden wir heute mal in Lottes Kindheit schauen und was uns auch helfen kann im Umgang mit diesen starken Gefühlen, wie wir sie an der einen oder anderen Stelle abschwächen können.
Bei Lotte, das werden wir im Lauf dieser Folge erfahren, ist der Ursprung ihrer Angst womöglich wirklich mit so einem Erlebnis aus ihrer Kindheit verknüpft. Lotte ist mittlerweile Mitte 40. Sie ist sehr gesellig, aufgeschlossen, selbst Pädagogin, arbeitet mit Kleinkindern, Eltern, Kita-Fachkräften. Sie ist voll im Thema, also ist auch sehr selbstreflektiert. Ihre zwei Söhne sind mittlerweile schon richtig groß, also Pubertät und so. Aber diese ganz starke Angst, von der sie mir erzählt hat, die kam vor allem auf Kinderspielplätzen raus. Und als sie mir davon erzählt hat, war das wirklich so, als ob sie vergangene Woche erst vor so einem riesigen Klettergerüst gesessen wäre.
Also diese Angst vor Fallen oder diese Höhenangst, die ich tatsächlich habe, auch noch so, wenn ich wirklich in den Bergen bin und wir wirklich irgendwelche schmalen Wege gehen. Und eben was meine Kinder anbelangt, war das wirklich für mich ein richtiger Horror, wenn die in die Höhe wollten, also auf diese Klettergeräte. Teilweise auch wirklich so Klettergelegenheiten, die mir eigentlich nur bis zur Brust gehen, die wirklich gar nicht furchtbar hoch waren. Aber wenn dann so ein 1,5-, 2-jähriges Kind da oben stand, dann ist in mir wirklich ein Film abgelaufen und ich habe das wirklich körperlich gespürt. Also das ist sowas, das ist in meinen Waden, in meinen Venen tut es richtig weh, wenn ich da zuschauen musste, wenn die geklettert sind eben.
Ja, da sind Lottes Gefühle natürlich schon extrem. Das hat sie wirklich jahrelang beschäftigt, weil die Kinder ja jahrelang gerne klettern. Ich muss aber sagen, vielleicht sowieso erstmal als Entlastung, Eltern sein ist natürlich krass. Ja, und diese Ängste kommen als Paket einfach mit. Ich muss immer dran denken, als mein Kind sehr klein war, in der Trage war, ich bin durch die Küche gelaufen, mein Partner am Herd stehend rührt in einem riesigen Topf mit Hühnersuppe und in meinem Kopf war immer, das Kind fällt in die Suppe. Hm. Das Kind darf nicht in die Suppe fallen.
Dass es so aus der Trage rausspringt in den Topf.
Ja, physikalisch total unglaubwürdig, aber ich habe das wirklich als Bild vor mir gesehen, habe das damals einer Freundin erzählt, die selbst schon ein bisschen ältere Kinder hatte und die hat gesagt, chill dich, völlig normal, du hast solche Gedanken, ich habe immer gedacht, bei uns im Haus ist die steile Wendeltreppe, hoffentlich falle ich mit dem Baby da nicht runter. Und sie meinte dann, das ist normal, das macht dein Kopf mit dir, du stellst es dir vor, damit du besonders aufpasst, damit du dich konzentrierst in dem Moment.
Ja, das ist wirklich so, dass wir Eltern Ängste erleben, ist völlig normal und auch evolutionär ganz sinnvoll, weil Ängste aktivieren in der Regel ein Bindungsverhalten in uns. Mhm. Also wir suchen dann eher die Nähe auf zu den Menschen, die uns so lieb sind und sind auch aufmerksamer und vorausschauender. Das ist also so das eine, dieses ja evolutionsbiologische Programm. Und dann ist es aber auch so, wir alle starten jetzt nicht so als weißes Blatt in die Elternschaft, auch wenn wir das manchmal von uns glauben und dann werden wir irgendwie doch eingeholt. Weil wir alle bringen eigene Sachen mit, Bedürfnisse, Fantasien, Eigenschaften und eben auch so unsere eigene Erziehungsgeschichte. Und jeder von uns hat eben diese Erziehungsgeschichte, die uns auch gelehrt hat, welche Gefühle dürfen sein, welche Verhaltensweisen dürfen sein und was irgendwie auch nicht.
Und dann bringt ein Kind natürlich auch noch ein eigenes Temperament mit. Das kann sich jetzt von unserem unterscheiden oder es ist uns total vertraut und wir denken, oh, genau das ist mein Kind, da sehe ich mich komplett drin wieder. Und dann kommt es natürlich auch gerne schnell zu Zuschreibungen. Beobachte ich auch immer wieder, versuche ich immer selber nicht zu machen, aber ich glaube, da ist man nicht so ganz befreit davon, dass man dann so das Kind so, das ist der wilde Kerl, das ist die kleine Draufgängerin, das ist der nerdige Tollpatsch. Also dass Eltern im Kopf diese Zuschreibungen dann auch machen.
Ja, ja, wir etikettieren dann so und das ist schon so, also die Geschichte, die wir über unsere Kinder erzählen, die hat oft mehr mit uns selbst zu tun als mit unseren Kindern. Also für uns Eltern, da wäre es oft so bequem, wenn unsere Kinder so eine ganz passende Rolle in dem Film, den wir so von unserem Leben haben, einnehmen würden. Also wie ein Puzzleteil, das so richtig gut sich einfügt. Aber ja, das ist nicht die Aufgabe von unseren Kindern. Und das war auch früher nicht die Aufgabe von uns, ne, uns in das Leben unserer Eltern einzufügen. Die Aufgabe unserer Kinder ist es eigentlich so, die Rolle in ihrem eigenen Film einzunehmen.
Lotte war genau das total wichtig. Also sie wollte ihre Kinder nicht zurechtbiegen, sondern sie einfach begleiten in dem, wie sie sind. Und trotzdem war das für sie total herausfordernd, dass die zwei Jungs genau bei dem Thema, das so starke Gefühle in ihr auslöst, so unterschiedlich waren.
Der Große, der hat tatsächlich, und das weiß ich natürlich nicht, ist es deswegen, weil er gemerkt hat und mich schützen wollte, der ist selber jetzt eher ängstlich in der Höhe und der hat mich vielleicht damals geschützt und der war dann tatsächlich eher auf der Schaukel oder im Sand eben oder hat einfach Ball gespielt. Und der Kleine, der ist einfach auf Teufel komm raus los und ist auf die höchsten Klettergerüste und wollte am liebsten dann da noch, dass es irgendwie wackelt. Und ja, also der hat mich da stark beansprucht.
Viele Eltern kennen das wahrscheinlich, so zwei komplett unterschiedliche Kinder. Von wem kommt das? Und vor allem, ist es nur eine Interpretation, die wir da treffen? Also Lotte hat es selbst auch gesagt, vielleicht interpretiere ich das nur rein, vielleicht war es einfach auch Zufall. Was meinst du?
Naja, wir können ja echt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Also stellen wir uns doch mal vor, Lotte ist nicht Lotte, wie sie so ist, sondern sie ist mega risikofreudig. Also am Samstag auf dem Klettersteig, Kletterhalle,
Bouldern.
Dann wäre das erste Kind für sie eher zur Herausforderung, zum Problemkind geworden, dass das da einfach so im Sandkasten sitzt und vor sich her schaufelt und eben nicht rumklettert.
Ja genau, was schaut dieses Kind einfach nur so friedlich? Kann es nicht einfach losstürmen und sich worunterstürzen?
Zum Beispiel, und das zweite Kind, also das Kletterkind, das wäre so vielleicht das Goldkind, das genauso passt und das sich was traut. Und ja, das hat oft was so mit unseren eigenen Wünschen, ne, zu tun, so die eigenen Kinder zu verändern, bestimmte Verhaltensweisen bei ihnen abzustellen oder besonders zu fördern. Das hat ja alles oft mit unseren eigenen Fantasien und Bedürfnissen zu tun, die vielleicht eben auch in unserer Kindheit oder in unseren eigenen Erfahrungen so begründet liegen.
Vielleicht erinnert ihr euch noch, auf was eure Eltern besonders stark reagiert haben. Manchmal vergessen wir das auch, weil es einfach in den ersten drei Lebensjahren waren zum Beispiel. Aber vielleicht wurde bei bestimmten Gefühlen schnell gedroht, beschämt, abgewertet, laut geschimpft oder vielleicht versucht mit so Tricks die Verhaltensweisen abzustellen, die Gefühle abzustellen, damit die erwachsene Person das gar nicht so spüren muss. Also ich als Elternteil stelle auch immer wieder fest, dass mich bestimmte Verhaltensweisen, eine bestimmte Tonlage, dass das bei mir so eine Schallplatte anspringen lässt, dass bei mir so der gleiche Film abläuft.
Ich weiß, was du meinst, genau. Was da, glaube ich, nochmal so an Information uns auch helfen kann, ist, dass wir uns bewusst machen, dass hinter dem Verhalten von Kindern psychologische Bedürfnisse stecken und dass auch wir, als wir früher Kinder waren, dieselben Bedürfnisse hatten. Wir haben dieselben Bedürfnisse noch heute. Ich spreche über die vier großen psychologischen Grundbedürfnisse, die hat Klaus Grabe erfunden.
Mhm. Wie heißen die?
Das ist einmal die Bindung, das ist das erste. Dann haben wir die Orientierung, also wir haben ein großes Bedürfnis nach Orientierung. Das dritte ist die Selbstwerterhöhung und das vierte ist der Lustgewinn.
Vielleicht kannst du dazu den Einzelnen noch was sagen.
Das mache ich, damit wir es ein bisschen verstehen, was dahinter steckt. Also unser Bedürfnis nach Bindung ist so unser Wunsch nach wirklich tiefgehend emotionalen Beziehungen mit Bezugspersonen. Und diese Bezugspersonen lassen sich jetzt auch nicht beliebig ohne weiteres irgendwie austauschen.
Das sind am Lebensanfang meistens die Eltern, logischerweise. Und die zeigen uns die Welt, die wir uns am Anfang ja kognitiv nicht erschließen können. Ich finde so dieses Bild ganz gut, wir sind am Anfang nur Gefühl. Mehr sind wir am Anfang nicht.
Ja, genau. Und unser zweites Bedürfnis ist dann das Bedürfnis nach Orientierung oder auch Kontrolle. Das ist einfach unser Wunsch, die Welt zu verstehen und auch zu verstehen, was als nächstes passieren wird, was auf uns zukommt.
Also Rituale helfen dabei, immer ähnliche Abläufe, gewohnte Räume, eigentlich ganz basale alltägliche Dinge, so Handlungsabläufe auch.
Ja, genau. Dann haben wir noch den Wunsch nach Selbstwerterhöhung. Das ist unser Bedürfnis, dass wir uns selbst gut fühlen, als in Ordnung ansehen und dass wir auch dementsprechend Rückmeldungen bekommen wollen darüber, dass wir eigentlich okay so sind, wie wir sind.
Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, dass Kinder das Glitzern in den Augen ihrer Eltern spüren müssen, wenn sie angeschaut werden. Also das bedeutet eigentlich, man kann jetzt ein Kind loben und dieses und jenes, aber dass Kinder einfach spüren, dass die Eltern einfach stolz sind. Und das muss man auch gar nicht immer verbalisieren. Es kommt auf diesen Blick an, dass ein Kind merkt, ich mache was und da kommt eine Begeisterung beim anderen auch.
Und es muss sich auch nicht auf Leistung beziehen, sondern ne, ich bin okay, so wie ich bin.
Genau.
Ja, im Kern. Und dann haben wir als letztes Bedürfnis noch unser Bedürfnis nach Lustgewinn. Das ist so unser Bestreben, angenehme Zustände oder Situationen einfach zu verstärken, vermehrt zu erleben und unangenehme Situationen eher zu verringern.
Also beispielsweise lieber draußen spielen als Hausaufgaben machen.
Genau. Diese vier psychologischen Grundbedürfnisse, die stehen erstmal gleichwertig nebeneinander. Nicht eins ist wichtiger als das andere. Und Kinder streben danach, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden. Also wir können mal an Lottes Beispiel das Bedürfnis ihres Sohnes zu klettern mal rausnehmen. Da steckt ja auch so das Streben nach Autonomie drin. Ich möchte meine eigenen Kräfte ausprobieren. Ich möchte schauen, ob ich es schon auf das hohe Klettergerüst schaffe. Und dahinter stecken die Bedürfnisse nach Selbstwerterhöhung, weil ich mich dann gut fühle und auch nach Lust gewinne, weil es Spaß macht. Und als Eltern, jetzt in Lottes Fall, kann es aber ja dazu kommen, dass das Verhalten meines Kindes mich fast verzweifeln lässt, eben weil es in Lottes Fall solche Ängste in ihr auslöst. Und ja, natürlich, es ist dann auch die Aufgabe zu gucken, ist hier die Sicherheit gewährleistet oder muss ich einschreiten? Aber dieser Blick kann helfen, so zu merken, hey, mein Kind arbeitet nicht gegen mich. Das macht nicht absichtlich, ruft es in mir diese Gefühle hervor, sondern es arbeitet eigentlich für sich und für die Befriedigung seiner psychologischen Bedürfnisse.
Das heißt aber natürlich auch nicht, dass man sie sich selbst überlässt. Ja, darum geht es natürlich auch nicht, sondern um dieses Maß, da das Maß zu finden. Da hat Lotte auch sehr viel drüber nachgedacht.
Es gab da kein Aus. Ich wusste, um mein Kind gut zu begleiten, muss er diese Erfahrung machen können und ich muss einfach das mit mir selber aushandeln und beben innerlich und dann wirklich diese Angst anscheinend fühlen.
Also da hat sich Lotte dafür entschieden, das durchzustehen, damit ihr Kind sich entwickeln kann, damit es diesen Lustgewinn hat und diese Autonomie. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass Ängste einerseits normal sind und dass die bei dem Package Elternschaft einfach dabei sind. Und andererseits die Eltern aber auch was mitbringen, ihr Päckchen. Woran erkennen wir, dass eine Angst zu groß ist? Also dass ein Gefühl zu stark ist, dass wir da zu weit gehen und dass das womöglich eine Belastung fürs Kind wird, also dass die Entwicklung eingeschränkt wird?
Oder auch einfach nur für uns selbst, wenn es überhaupt nicht um ein Kind geht, das da mit im Spiel ist. Ja. Wie wir das für uns herausfinden können, da ist es erstmal hilfreich, sich zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist, entstammt dieses Gefühl, das ich habe, gerade der aktuellen Situation? Und die zweite Frage ist, ist das Gefühl für mich gerade hilfreich oder nicht? Und wenn ich eine von diesen beiden Fragen oder auch beide Fragen mit Nein beantworte, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass das Gefühl möglicherweise zu stark ist und nicht ganz passend für die Situation. Ich könnte mir zum Beispiel auch mal vorstellen, wenn ich jetzt hier 100 Menschen in der Situation hätte, in Lottes Fall 100 Mütter oder Väter, die diese Situation erleben, wie würden die sich fühlen oder verhalten und wo ordne ich mich innerhalb dieser 100 Personen ein? So.
Also der soziale Abgleich.
Ja.
Wie machen es die anderen? Obwohl ich natürlich an dieser Stelle auch immer sagen würde, auch wenn es 99 Eltern anders machen, geht euren eigenen Weg. Also jetzt mal so als kleines Empowerment, dass man nicht um jeden Preis mit dem Strom mitschwimmen muss, wenn es einem völlig widerspricht.
Voll, auch total wichtig, ja. Ich glaube auch, die Frage ist noch hilfreich, erzeugt das Gefühl in mir einen Leidensdruck? Also bin ich irgendwie noch flexibel, wenn ich dieses Gefühl habe? Oder ist es so, dass immer, wenn Situation XY auftaucht, dann trete ich in so eine Art Gefühlstunnel ein, wo ich dann wirklich nicht mehr besonders flexibel bin.
Oder wo in meinem Kopf dann diese Schallplatte, also ich sage immer das Schallplattengefühl, wo immer die gleiche Platte plötzlich abläuft und genau. Ich kann da gar keinen anderen Song auflegen.
Genau, und dieses Gefühl ist dann intensiv, das dauert auch länger an, das geht mir sogar abends noch nach. Also das sind alles so Fragen, die uns erstmal so eine erste Orientierung geben können.
Nehmen wir mal an, ich komme zu dem Schluss, das Gefühl ist wirklich zu stark. Also Lotte war sich ja auch ziemlich schnell klar, auch neben den anderen Eltern auf dem Spielplatz, alle können hinschauen, wenn das Kind klettert, nur ich muss mich wegdrehen.
Ja.
Was kann ich denn dann machen, wenn ich merke, das Gefühl ist echt ein bisschen problematisch?
Also was wir dann schon machen können, ist mal zu reflektieren, ob es zu diesem Gefühl eine Geschichte aus meinem Leben gibt.
Die gibt's wiederum. Also in Lottes Fall muss ich sagen, eigentlich kein Wunder, wenn man diese Geschichte hört, die ihr passiert ist. Wir gehen zurück in die Zeit, als sie 8 Jahre alt war. Und ihr Vater hatte damals eine Idee. Also man muss dazu betonen, der machte sehr gerne sehr wilde Dinge. Also der war so ein bisschen so ein Abenteurertyp und hat seine Kinder da auch gerne reingeschickt. Und das, was er sich da ausgedacht hat, hat sich leider als kompletter Leichtsinn entpuppt.
In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichtefans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
Also mein Vater, mein großer Bruder und ich haben einen Ausflug an die Isar gemacht und hatten so ein Bergsteigerseil dabei. Und mein Papa hat uns eine total verrückte Schaukel gebaut an einen sehr, sehr hohen Baum, an so einer Steilböschung, einfach eine Schlinge gemacht und hat einen Stock durchgesteckt und hat gesagt, hier, wenn ihr euch da dranhängt, das macht echt Spaß, dann kann man da so richtig schwingen und es ist wirklich so ein Gefühl wie Fliegen.
Ja, über dem Abhang schwingen, fliegen, wie in einem Tarzan-Film. Ja, das ist Lotte zum Verhängnis geworden. Schon beim allerersten Mal schwingen ist sie abgerutscht, ist mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Ihr Bruder spricht immer so, das waren mindestens 5 Meter. Und dann ist sie so mit dem ganzen Körper auf dem Waldboden aufgekommen und hat sich den Arm gebrochen. Und auch in dem Moment hat ihr Vater wohl nicht so richtig verstanden, was eigentlich gerade passiert ist. Und Lotte erinnert sich auch noch dran, dass seine erste Reaktion war zu lachen. Viele Jahre später, Lotte ist da schon längst erwachsen, hat er sich dafür bei ihr entschuldigt.
Ja, es ist durchaus möglich, dass schmerzhafte Ereignisse von früher dazu führen, dass wir so in der aktuellen Situation, die auch nur im Entferntesten mit dem, was früher passiert ist, zu tun hat, dass wir da ganz ähnliche Gefühle erleben. In der Psychologie sprechen wir dann von Affektbrücken, also das Gefühl, das uns aus der früheren Situation so vertraut ist, in Lottes Situation jetzt die Angst, das wandert wie über eine Brücke in aktuelle Situationen. Aber nicht jeder von uns wird bei sich selbst so diese eine schmerzhafte, vielleicht sogar traumatische Erinnerung finden. Es kann auch sein, dass man merkt, hey, ich hätte mir von meinen Eltern früher ein anderes Verhalten gewünscht und ich möchte das bei meinen Kindern jetzt anders machen. Also auch ohne so dieses eine einschneidende Ereignis lohnt es sich, einmal sich 2 Dinge anzuschauen. Nämlich erstens, wie haben meine prägenden Bezugspersonen früher reagiert, wenn ich das Verhalten gezeigt habe, das mich an meinem Kind jetzt so antickt? Oder wenn wir keine Kinder haben, wenn ich das Verhalten heute noch zeige, unter dem ich irgendwie leide? Und zweitens, wie gehe ich damit um, wenn ich selbst die Gefühle erlebe, die mein Kind hat? Also wie gehe ich eigentlich in Lottes Fall mit mir selbst um, wenn ich Ängste habe? Oder spannend ist es ja auch, wenn ein Kind wütend wird und das macht manche Eltern ja ganz rasend, ganz wahnsinnig. Wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um, wenn ich mal wütend werde? Oder werde ich überhaupt irgendwann mal wütend?
Genau, kenne ich das Gefühl Wut eigentlich? Oder muss ich es jetzt ertragen, weil plötzlich jemand anderer in meinem Umfeld ausrastet und sich am Boden wälzt?
Und war das eine einmalige Situation bei Lotte oder gab es da noch andere Situationen, dass es quasi eher so Teil des Erziehungsstils war, so in diese Abenteuer reinzugehen?
Definitiv. Lotte beschreibt ihren Vater als waghalsig.
Also mein Vater war durchaus echt draufgängerisch. Es gibt so Geschichten in unserer Familie, dass der eine Bande Kinder in seiner damals grünen Ente, weißt du, das Auto, 2CV hieß der, glaube ich, auf der Rückbank hat stehen lassen und es gab ein Schiebedach und die haben dann irgendwie alle oben aus dem Dach rausgeguckt und ja, man mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er eine Vollbremsung gemacht hätte eben und hat aber immer so gesagt, kommt Kinder, wir machen heute was Lustiges und was Wildes und machen das jetzt halt einfach so, ihr dürft oben rausgucken.
Das waren vielleicht auch noch andere Zeiten, da hat man vielleicht auch nicht immer den Sicherheitsgurt angeschnallt, aber klar, also es war schon ein sich in die Gefahr begeben. Und ich habe Lotte gefragt, ob sie ihre Eltern denn wirklich so als angstfrei einschätzt und sie meinte dann, eher als Gegend des Überbehütende von den Großeltern. Also ihr Vater war nicht komplett angstfrei, ihr kam das eher wie so eine Rebellion vor gegen das Elternhaus. Also man wollte da anders sein.
Da sehen wir auch, der Vater war möglicherweise in seinem Erziehungsverhalten auch wiederum durch das Verhalten seiner Eltern geprägt.
Zwischen Lotte und ihm gab es dadurch schon auch eine Dissonanz. Also vielleicht die einen, die so überbehütet aufwachsen, wünschen sich Eltern, die mal wild sind und was erlauben. Und in Lottes Fall gab es aber immer wiederkehrende Situationen, wo sie sich einfach nicht sicher gefühlt hat und auch nicht aufgefangen.
Baden gehen mit ihm oder auch am Meer sein war irgendwie wild. Manchmal hat er so gesagt, guck mal da hinten auf das Hotel, schau mal, da wehen die Fahnen gerade so toll. Und dann kam von hinten eine riesige Welle und hat mich einfach umgeschmissen. Und dann hat er gelacht und hat irgendwie das lustig gefunden, dass es jetzt irgendwie mich durchgestrudelt hat und ich nicht wusste, wo unten und oben ist. Und so Geschichten gab es schon immer wieder. Also schon auch so einen so ins Abenteuer reinjagen, das man eigentlich gar nicht richtig selber bewältigen konnte.
Ja, oft ist gerade so bei so Mutsachen, finde ich, der Wunsch von Eltern groß. Also das Kind möge bitte auch so sein, so eine Wasserratte, so ein Bergfex, geschaffen fürs Getümmel. Also irgendwie ist da so der Wunsch groß, dass das Kind vielleicht auch so sich da so einfügt. Und für Lotte war eigentlich was Schönes in dem Fall, also eigentlich schwimmen lernen, mehr Angst als Spaß.
Ja, man sieht da schon, das war bei Lotte wirklich mehr als nur ein Erlebnis, das so ihre Kindheit geprägt hat. Und das hat was mit ihr gemacht. Also wir können nur mutmaßen, aber möglicherweise ist es so, dass wenn sie weniger stark herausgefordert worden wäre durch diese Abenteuer oder durch diese Situationen, dann hätte sie möglicherweise ein stärkeres Gefühl von Selbstwirksamkeit auch entwickeln können und würde in ähnlichen Situationen heutzutage nicht immer mit Angst reagieren. Und das Verhalten ihres Kindes, wenn er sich in so ja mutige Situationen vielleicht begibt, würde für sie nicht immer in diesem Stress ausarten.
Das heißt, der Umgang mit Gefühlen in unserer Kindheit, also wie sind die ernst genommen worden, wie wurden sie vielleicht auch gespiegelt, diese Erfahrungen prägen auch unsere Gefühlswelt als Erwachsene. Klingt wie eine Binse, aber ich glaube, es ist uns oft nicht klar.
Genau, also unsere Gefühlswelt im Erwachsenenalter wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wir haben den genetischen Einfluss und dann lernen wir aber auch am Modell. Das heißt, wir beobachten, wie unsere Eltern oder auch andere wichtige Bezugspersonen mit Gefühlen umgehen. Und, das sehen wir an Lottes Beispiel, kann es auch sein, dass wir durch das Verhalten, das wir als Kinder erfahren haben, im Erwachsenenalter in so ein anderes Extrem wandern. Wir wollen es dann ganz anders machen. Zum Beispiel, weil wir uns so gut daran erinnern, wie es war, früher so starke Ängste zu haben. Und wir wollen unseren eigenen Kindern dann diese Gefühle um jeden Preis ersparen.
Also zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ich habe bei meinen Großeltern nie geschlafen. Also ich habe da zwar übernachtet, aber ich konnte da eigentlich nicht schlafen so richtig. Oder Angst im Dunkeln, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Oder vielleicht kennt ihr Situationen, die für euch neu waren und die euch Angst eingeflößt haben, wo vielleicht nicht so viel Rücksicht drauf genommen worden ist. Also das sind so Dinge, wo wir dann vielleicht bei unseren Kindern das Gegenteil versuchen einzurichten.
Ja, oder wo wir auch nur bei uns selbst ins Gegenteil gehen, dass wir sagen, früher wurden mir diese Gefühle mal abgesprochen, ich durfte nie wütend sein oder ich durfte nie Angst haben und jetzt lasse ich es raus. Also meine Gefühle sind wichtig.
Ja.
Das kann auch kann auch auftreten.
Dann bin ich ein bisschen neurotisch. Ja? Dann dreht es halt einfach sich auch viel um mich und mein Gefühlsleben. Und
deine Bedürfnisse.
Ja, die Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist so interessant, weil das eben diese Gegenbewegung darstellt. Es kann aber natürlich auch sein, als Eltern jetzt speziell, dass man genau das Gleiche macht. Finde ich auch immer ganz interessant. Also, dass man das nicht hinterfragt und man ist dann einfach ganz ähnlich. Nun versuchen ja Eltern immens viele Strategien, glaube ich schon, um sich da so selbst zu regulieren, diese Gefühle zu handeln. Und ich habe Lotte nach ihren Strategien von damals gefragt. Also hat sie jetzt zum Beispiel versucht, Spielplätze zu meiden oder was waren ihre Ideen?
Als es noch in so einem Alter war, wo ich dachte, okay, ich kann ihn vielleicht noch so ein bisschen weglocken, habe ich wirklich versucht zu vermeiden und irgendwie, ach, kommen wir schon mal da hinten, da habe ich den und den gesehen, wir gucken mal. Ich glaube, was ich auch manchmal versucht habe, ist, dass ich den Kindergarten umstimme, dass sie vielleicht auf andere Spielplätze gehen. Ihr könnt doch auch mal, weiß ich nicht, zu dem anderen gehen. Aber es gab keine Strategie.
Also Lotte hatte nicht eben die Strategie, nie auf Kinderspielplätze zu gehen. Sie hat halt immer wieder versucht, so ihrem Gefühl dazu zu begegnen. Und sie hatte auch eine Idee am Spielplatz, um ihrem Sohn das Klettern zu ermöglichen, die ich richtig kreativ fand.
Als er dann so 6, 7 war und wirklich dann mir gezeigt hat, du Mama, mir ist es jetzt aber egal, weil ich möchte da jetzt hoch, war es für mich tatsächlich immer die beste Strategie, wenn ich mit Freundinnen oder Bekannten da war, denen ich davon erzählen konnte und denen ich dann gesagt habe, pass auf, der nähert sich jetzt dem Klettergerüst. Dann habe ich denen einfach gesagt, könnt ihr schauen, ich muss mich wegdrehen, ich muss das verschnaufen, ich kann da nicht hinschauen und wenn er euch von oben winkt, dann winkt bitte zurück, weil ich kann es nicht tun. Und das habe ich auch mit ihm besprochen, weil eigentlich wäre es stimmig für ein Kind in dem Alter, dass ich halt etwas erkletter und dann oben stehe und winke und zeige, hey, guck, ich bin hier oben und ich bin stolz drauf und siehst du mich? Und das habe ich irgendwann thematisiert mit den Kindern und gesagt, ich kann euch dann einfach nicht winken. Das macht jetzt hier die Nicola oder die Johanna neben mir.
Was macht Lotte da aus psychologischer Sicht?
Ja, was Lotte da im Umgang mit ihren Ängsten macht, ist ein sogenanntes Sicherheits- und auch Vermeidungsverhalten, so nennen wir das. Der psychologische Mechanismus dahinter ist die negative Verstärkung. Also indem wir Dinge vermeiden, in Lottes Fall hinzuschauen, wie ihr Sohn klettert, wird was Negatives in der Situation ihre Angst weniger. Die langfristigen Konsequenzen sind dann aber, dass Lottes Unsicherheiten eigentlich eher noch stärker werden. Also sie kann gar nicht eine korrigierende Erfahrung irgendwie machen.
Das ist interessant, weil ich dachte ja, sie vermeidet nicht, weil sie geht ja auf den Spielplatz. Aber das ist, also eigentlich, sie vermeidet erstmal nicht und dann macht sie aber so ein kleines Vermeidungsverhalten dazwischen noch so.
Ja,
baut sie ein.
Sie tritt einmal trotzdem so raus aus der Situation und kann dadurch eigentlich nicht wirklich eine korrigierende Erfahrung machen. Also sie lernt dann nicht, hey, ich stelle mich der Situation, ich kann meinem Kind zuschauen beim Klettern, obwohl ich Angst habe und es passiert nichts. Was manchmal dann geschieht ist, dass wir eine sogenannte Generalisierung sehen, also dass dieses Vermeidungsverhalten dann dazu führt, dass wir auch vor anderen Situationen Ängste haben. Zum Beispiel, wenn der Sohn jetzt im Einkaufswagen sitzen würde, möglicherweise. Die Sache mit dem Vermeidungsverhalten ist so, unser Gehirn konzentriert sich sehr auf die kurzfristigen Konsequenzen. Also wenn wir kurzfristig einen Angstabfall sehen, das findet unser Gehirn einfach richtig gut. Da fahren wir darauf ab. Aber deshalb ist es auch hilfreich, sich in der Therapie immer so diese langfristig negativen Konsequenzen auch mal bewusst zu machen, weil uns das dann auch motiviert oder motivieren kann, uns unseren Ängsten zu stellen.
Wie ist es, weil wir jetzt bei der Lösung sind, wenn wir so starke Gefühle eben haben wie Lotte, wenn wir einfach in bestimmten Situationen unseren Film laufen haben, was können wir tun?
Ja, der erste Schritt ist da schon, dieses Gefühl erstmal achtsam wahrzunehmen. Achtsamkeit ist ja so ein ganz inflationäres Wort, aber Achtsamkeit in der Situation schafft schon so einen Raum zwischen dem Gefühl und dem Verhalten, das ich dann zeige. Also wir Menschen sind so ein bisschen wie so ein Hotel für Gefühle, so ein Gästehaus.
So ein Bed and Breakfast.
Ja, genau so. Also ab und zu zieht ein Gefühl in uns ein und bleibt eine Weile und verlässt uns dann auch wieder. Manchmal haben wir so Gefühle wie Freude, Stolz, Zufriedenheit. Also die können ja gerne in mich reinkommen, habe ich keinerlei Probleme mit. Und dann gibt es aber manchmal so diese Gäste namens Angst, Wut, Traurigkeit, Einsamkeit. Die wollen wir nicht in uns haben. Und wir merken, manchmal klopft so ein Gefühl an Und dann tun wir ganz, ganz viel dafür, um dieses Gefühl nicht reinzulassen, um es nicht spüren zu müssen. Zum Beispiel, wir ziehen dann unser Kind vom Klettergerüst runter, als Beispiel. Andere Möglichkeiten sind, dass wir dann Alkohol trinken, einkaufen, Instagram öffnen etc. Wir tun ganz viel, dass dieses Gefühl nicht in uns reinkommt. Aber das Problem ist so ein bisschen, dieser Gast steht vor der Tür, der wird so lange klopfen, bis wir ihm die Tür aufmachen und bis wir ihm irgendwie auch für eine kleine Weile mal eine Heimat geben. Ja, wir können es im Leben gar nicht verhindern, dass auch die negativen Gefühle immer mal wieder so ein Zimmer in uns beanspruchen. Aber wir können auch schon darauf vertrauen, dass kein Gast ewig in uns bleibt sozusagen. Der macht sein Zimmerchen dann auch wieder frei.
Ja, das ist eine gute Nachricht.
Ja.
Also der kommt zwar rein, aber dann ist er mal wieder irgendwann, sagt er ciao, meinst du?
Checkt er aus. Mhm. Und wir müssen in der Regel gar nichts dafür tun, dass der auch wieder geht.
Ach so?
Mhm. Zeit.
Ah, dieses Hotel, ja. Finde ich übrigens ein schönes Bild. Das versuchen wir öfter eine Lösung zu bringen, würde ich sagen.
Das Hotel.
Das Hotel der Gefühle.
Okay.
Das Heartbreak Hotel. Nein, das ist ein anderes Hotel. Aber genau das, was ich glaube, das ist was, was diese Elternschaft auch ausmacht, dass diese Kinder einfach reinstürmen, ja. Die stürmen das Hotel.
Die brechen die Tür auf.
Brechen die Tür auf und machen einfach alle Zimmer auf. Und ja, plötzlich sind diese Gefühle da, mit denen man gar nichts zu tun haben möchte. Wenn wir an Lotte denken, würde das auch bedeuten, dass Lotte im Fall der Kletterangst dieses Sicherheits- und Vermeidungsverhalten ein bisschen einstellt, oder?
Ja, also wenn Lotte aufhört wegzuschauen, dieses Sicherheitsverhalten, Vermeidungsverhalten einstellt, dann wird die Angst kurzfristig steigen. Langfristig wird sie aber weniger werden. Langfristig wird Lotte so in ihrem Spielplatzverhalten freier werden.
Vielleicht hast du noch eine Strategie, also so, damit das einfacher wird, hinzuschauen. Also
ja,
weil das ist ja das Riesenproblem, dieses, wir hatten mal eine Folge zur Expositionstherapie, das erinnert mich gerade dran, also stell dich der Angst. Was gibt es da noch so eine Strategie dafür?
Lotte hat ihre Angst ja so beschrieben wie ein Film, der immer wieder in ihr abläuft und genauso erleben wir diese für uns problematischen Gefühle. Das ist wie derselbe Film, derselbe Gefühlstunnel, in dem wir immer wieder eintauchen. Und hier gibt es tatsächlich noch eine schöne Strategie, die kommt aus der Acceptance and Commitment Therapy, kurz ACT genannt. Ich kann es ja mal an Lottes Beispiel mal erklären. Also stellen wir uns mal vor, Lotte würde die Situation, die sie da immer wieder erlebt, betiteln. Vielleicht würde sie der Situation den Titel geben, der wird gleich sowas von runterfallen. Und Lotte kann dann mal probieren, diesen Titel, also diesen Satz, diesen Gedanken mal zu ergänzen, nämlich, ah, da läuft wieder mein, der wird runterfallen, Film ab. Dadurch erkennt Lotte an, dass das gerade schon wieder was ist, was sie schon hunderte Male in ihrem Leben erlebt hat. Das heißt, sie ist nicht mehr unmittelbar drin in der Angst, sondern sie schaut so ein bisschen drauf. Also es ist so eine Distanzierungstechnik, eine Distanzierungsstrategie.
Also die Platte wird nicht einfach aufgelegt, sondern es ist eine Bewusstmachung, ich lege jetzt diese Platte auf. Oder diese Platte hat gerade jemand aufgelegt.
Genau, genau. Also wir werden dann so zur Beobachterin von diesem Film, der uns so vertraut ist. Und dieser Film hat jetzt in Lottes Situation ja auch seinen Ursprung in ihrer eigenen Kindheit. Und dieses von außen draufschauen, das kann uns entlasten.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Maren, für diese Erklärung und ganz herzlichen Dank an Lotte, dass du mit uns gesprochen hast.
Ja, und danke euch fürs Zuhören.
Ja, und wenn ihr uns ein bisschen ausführlicher kontaktieren möchtet, dann geht das perfekt per Sprachnachricht. Da könnt ihr zum Beispiel Themenvorschläge schicken, eure eigene Geschichte erzählen. Das geht über den Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 und abonniert gerne die Lösung, weil dann wird euch angezeigt, wenn die nächste Folge online ist. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail, Produktion Anja Beusterin, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.